Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier im Podcast Fit mit Laura. Ich bin Laura, Ernährungsberaterin, Trainerin und Content Creatorin und meine großen Leidenschaften sind die Themen Gesundheit, Ernährung, körperliche und mentale Gesundheit. Ich habe heute hier bei mir im Podcast mal wieder einen tollen Gast und zwar die liebe Eileen. Eileen ist Gründerin von Leanies Bites und seit letztem Jahr auch von Get Fuel und wir kennen uns schon seit ein paar Jahren. Also wir haben auch vor ein paar Jahren schon mal ein Interview gehabt, aber das ist wirklich schon lange her, haben wir festgestellt. Und ja, Eileen ist mittlerweile auch eine gute Freundin von mir und wir hatten ein richtig schönes Interview. Eileen erzählt uns, wie sie den Mut dafür genommen hat und welche die größten Herausforderungen waren, dass sie ein eigenes Business gegründet hat. Außerdem sprechen wir auch darüber, wie sie es vereint, Unternehmerin zu sein und gleichzeitig auch Mama zu sein, welchen Herausforderungen sie da gegenübersteht oder auch gegenüberstand und wie sich auch so der Alltag verändert hat, seit sie Mama ist. Und vor allem auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, wo ihr vielleicht auch für euch noch mal was mitnehmen könnt, das Thema Me-Time, Self-Care, also wie Eileen das vereint, dass sie für die Firma da ist, für die Mitarbeiter, für das Unternehmen, wie sie als Mama für ihre Tochter da ist, gleichzeitig natürlich auch Partnerin ist, also das Familienleben vereint und zuletzt eben auch für sich selber sich regelmäßig die Zeit rausnehmen kann für Me-Time, was ja ganz, ganz wichtig ist. Zuletzt haben wir auch noch über ein Thema gesprochen, welches uns beiden ganz wichtig ist und welches uns beide auch vereint, weil wir hier wirklich ähnliche Erfahrungen haben und gleich denken, also die gleiche Einstellung haben. Und zwar ist das Thema intuitive Ernährung und intuitiv bewegen. Also wie war früher die Beziehung zu Ernährung und Bewegung von Eileen und wie hat sich das Ganze entwickelt in Richtung einer intuitiven Ernährung? Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Episode. Ich bin mir sicher, ihr könnt einiges für euch mitnehmen. Und bevor es losgeht mit der Episode, an der Stelle noch eine kurze und tatsächlich unbeauftragte Werbung. Aber wenn ihr mal bei Leanies Bites bestellen möchtet oder bei Get Fuel, dann könnt ihr mit meinen entsprechenden Codes jeweils 10% immer auf eure Bestellung sparen. Also die Codes sind jederzeit gültig. Bei Leanies Bites der Code lautet FitLaura10 und bei Get Fuel lautet er GetFitLaura10. Meine Empfehlungen sind für Leanies Bites der Schokospread und die Pralinis. Und bei den Pralinis sind meine absoluten Favorites Peanut, Hazelnut und Raspberry und natürlich bei Get Fuel mein Banana Bread. Also ich weiß gar nicht, ob ich das jemals hier im Podcast erzählt habe, aber falls ihr nur Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen seid und mir gar nicht bei Instagram folgt, ich habe meine eigene Protein-Banana-Bread-Backmischung. Die ist allerdings limitiert, das heißt, es sind nur noch wenige Stückzahlen verfügbar und wenn es weg ist, dann ist es weg. Wenn ihr das also testen möchtet, dann bestellt es euch am besten. Und mein Tipp, bestellt euch dazu die Get Fuel Protein-Riegel. Auch sehr große Empfehlung, ich liebe die. Tolle Zutaten, genauso wie auch bei meinem Banana Bread, also tolle natürliche Bio-Zutaten, vegan, glutenfrei und eben eine tolle Proteinquelle, ein toller Snack für zwischendurch. Und genau, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview. Hallo liebe Eileen, willkommen in meinem Podcast. Das ist ja schon das zweite Mal, aber ich glaube, unser erstes Gespräch hier in meinem Podcast ist schon super lange her. Deswegen stell dich gerne erst noch einmal vor, wer du bist und was du machst.
Hi, ich freue mich auch total, dass ich wieder hier sein darf. Ich bin Eileen, ich bin 31 und ich wohne in München. Ich habe vor 5 Jahren Leanies Bites gegründet, das deine Podcast-Hörerinnen vielleicht hoffentlich kennen sollten. Und bin Mama von einer kleinen Tochter und mache das Ganze jetzt eben seit 5 Jahren. Und letztes Jahr haben wir auch noch Get Fuel gegründet, also das kam noch dazu, das ist so die zweite Brand. Und habe eine Passion fürs Backen, fürs Kochen. Ich beschäftige mich schon damit, seit ich ein kleines Kind bin. Und es hat sich eigentlich auch so durch mein Leben durchgezogen. Und deswegen liebe ich auch meinen Job total. Auch wenn ich ganz oft gar nicht backe und koche. dann ganz viele Probleme löse. Aber dazu kommen wir wahrscheinlich später. Und mache mal gerne Pilates. Und
Ja, voll schön. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass du mittlerweile gar nicht mehr nur am Backen und am Kochen bist, was eigentlich so deine Leidenschaft ist, aber ich denke, das gehört auch dazu. Aber vielleicht starten wir mal so, was hat dich denn überhaupt dazu inspiriert, beziehungsweise vielleicht ist ermutigt, das eher richtige Wort dazu, ein eigenes Business zu gründen. Also wie kam es dazu?
Ja, also das war vor jetzt eben, ja, vor 6 Jahren, starten wir mal, holen wir mal ein bisschen aus. Vor 6 Jahren circa hatte ich so die Idee, ein eigenes Produkt auf den Markt zu bringen. Und das war eigentlich eher so, ja, so ein bisschen mein eigener Need, weil ich eben mich zu dem Zeitpunkt damals glutenfrei ernährt habe und mich auch schon sehr, sehr stark mit Ernährung beschäftigt habe und durch meine Akne eben auf raffinierten Zucker verzichtet habe und gemerkt habe, so irgendwie haben wir nicht so gesündere Süßigkeitenalternativen bei uns jetzt so in den Supermärkten. Und ich habe in London ein Auslandssemester gemacht und da gab es halt irgendwie super viele Neuheiten schon, die es bei uns gar nicht gab. Und dann war ich eben in Deutschland und habe dann immer so selbst gebacken und meine eigenen Sachen irgendwie mit ins Büro genommen, zu meinem ersten Job damals. Und das kam auch immer voll gut an. Und dann dachte ich mir so, eigentlich, so, wieso mache ich nicht mein eigenes Produkt so genau nach meinen Vorstellungen? Also, dass halt wirklich die Zutaten passen, aber eben auch der Geschmack gegeben ist. Weil ich fand, damals gab es eben so diese ganzen Rohkostriegel, die halt auch dementsprechend geschmeckt haben. Und ja, ich bin da total naiv an die Sache rangegangen, muss ich rückblickend auch sagen, weil ich einfach mir dachte, ja, ich mache mal so ein eigenes Produkt und es kann ja eigentlich nicht so schwer sein. Also, ich habe mir gar nicht so viel bei gedacht. Ich wollte eigentlich wirklich ein gutes Produkt auf den Markt bringen aus meiner eigenen, ja, sag mal, Not heraus. Und ja, um erstmal irgendwie, weil ich gemerkt habe, dass nicht nur das bei mir Anklang findet, sondern eben auch bei anderen. Und dass es eben, ja, wie gesagt, nicht nur mir schmeckt und auch viele andere das Problem haben, dass sie halt irgendwie auf der Suche nach was Gesünderem sind, aber das halt dann auch schmecken sollte. Und so ist
Ja,
eigentlich die Idee entstanden.
total schön. Das heißt, eigentlich war es dann vielleicht auch ganz gut, dass du da so naiv dran gegangen bist, oder? Weil sonst hätte man sich
Letztendlich.
vielleicht zu viele Gedanken gemacht und dann hätte man sich am Ende vielleicht doch nicht getraut.
Ja, letztendlich auf jeden Fall. Also ich werd auch immer gefragt, so, boah, krass, dass du das gemacht hast. Und ich habe das damals gar nicht so wahrgenommen, weil ich habe das während meinem Job gestartet. Das heißt, ich hatte ja eigentlich auch einen Job und dachte mir immer, ja gut, wenn es halt sch nicht schief geht oder halt nicht so läuft, dann habe ich ja trotzdem einen Job. Also ich habe nicht so viel zu verlieren. Ich hatte damals natürlich auch kein Kind, weniger Verantwortung und ich habe ja da eigentlich mir gar nicht so viel bei gedacht. Ich wusste weder, was an Arbeit auf mich zukommt, ich wusste weder, wie schwer es ist, in die Supermärkte zu kommen, noch hatte ich einfach eine Ahnung von dem Business überhaupt. Und ich glaube, manchmal ist es gar nicht so schlecht, dass man da so naiv dran geht und einfach keine Ahnung hat, weil ja, weiß ich nicht, ob ich jetzt das Ganze nochmal so von neu starten würde, wenn ich alles wüsste, was auf mich zukommen würde.
Ja, interessant. Und ich glaube auch, was du gerade angesprochen hast, dass das ein sehr wichtiger Faktor auch ist, dass du eben den Job hattest, dass du eine andere finanzielle Sicherheit hattest. Weil bei mir ist es genauso gewesen. Ich weiß nicht, ob ich mit Instagram angefangen hätte, wenn ich damals nicht noch Studentin gewesen wäre und zu Hause gearbeitet hätte. Das heißt, ich hatte gar nicht irgendwie so ein finanzielles Risiko. Ich konnte einfach sagen, ich versuch's jetzt mal, ich melde mein Gewerbe an, ich mache mich selbstständig damit. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht, weil ich auch von meinen Eltern einfach genau dieses Feedback bekommen habe, dass sie gesagt haben, probier das einfach mal, Laura, hey, du wohnst noch bei uns. Weil ich glaube, sonst ist es echt nochmal eine andere Situation, wenn man da Miete zahlen muss, Verpflichtungen hat und dann sagt, ich kündige meinen Job und mache mich selbstständig und am Anfang kommt vielleicht noch gar nichts rein. Das ist, glaube ich, schon nochmal eine ganz andere Situation. Würdest du denn von dir sagen, dass du schon immer sehr selbstbewusst warst? Weil ich glaube auch, so ein eigenes Business starten, auch wenn du jetzt gesagt hast, dass du da mit einer gewissen Naivität herangegangen bist. Aber ich denke, trotzdem muss man ja irgendwie ein gewisses Selbstbewusstsein haben, zu sagen, mir schmeckt es jetzt, aber es muss ja irgendwie auch anderen gefallen. Und ich kriege das häufig mit, vor allem bei anderen Mädels, bei anderen Frauen, dass sie total unsicher sind in dem, was sie machen. Und auch letztens habe ich erst mit Freundinnen gequatscht, die dann auch meinten, dass sie das Gefühl haben, dass sich Frauen in einem Bewerbungsgespräch auch teilweise viel schlechter verkaufen können als Männer und dass Männer häufig Dinge oder Fähigkeiten hervorheben und sich da richtig gut darstellen können, obwohl sie vielleicht gar nicht so gut in dieser Sache sind. Und Frauen denken, sie müssen erst Expertin sein, um da sich richtig verkaufen zu können. Das heißt, dass sie sich manchmal vielleicht auch unter Wert verkaufen, Wie siehst du das Ganze? Und ja, wie war das oder wie ist das bei dir?
Ja, voll die schöne Frage, beziehungsweise voll die krasse Erkenntnis eigentlich auch. Und ich glaube, es ist auch wirklich so, dass wir Frauen tendenziell immer eher uns hinterfragen und da nicht so selbstbewusst auftreten wie Männer. Aber ich glaube, ich hatte damals einfach so eine krasse Überzeugung von diesem Produkt. Also ich war einfach so überzeugt, dass das Anklang finden wird und dass dieses Produkt einfach gut ist. Und ich habe super viel Gegenwind bekommen. Also es ist nicht so, dass mir jeder gesagt hat, ja, go for it, das wird super, alles wird toll. Und gerade auch so im engeren Umfeld waren viele, die haben das total supportet, aber auch einige, die haben total kritisch hinterfragt und meinten, ja, aber wie willst du denn damit Geld verdienen? Wie viel Riegel musst du verkaufen, dass du davon leben kannst? Also da gab es natürlich auch einiges an, ja, ich sag mal, Kritik, was heißt Kritik, eher so kritisches Hinterfragen und vielleicht auch einfach mich abhalten wollen und eben eher so diese Sicherheit, mir so diese Sicherheit geben wollen. Weil ich hatte ja eben einen Job und irgendwie kam erst aus dem Studium. Ich habe, glaube ich, 1,5 Jahre erst gearbeitet und ich soll doch bitte lieber in diesem sicheren Job bleiben, als jetzt irgendwie mich da selbstständig zu machen und erstmal Erfahrungen sammeln. So, das war immer, was mir auch gesagt wurde. Aber letztendlich war ich einfach wirklich so überzeugt von diesem Produkt einfach. Ich habe total an die Vision, glaube ich, eben auch geglaubt. Also es war nicht nur das Produkt, sondern auch wirklich die Vision, die ich hatte oder die ich immer noch habe. Ich glaube immer noch total dran. Und so diese ganze Philosophie dahinter. Also da stehe ich auch immer noch nach wie vor einfach so dahinter. Und deswegen ist mir das auch so wichtig, dass ich etwas mache, wo ich sage, da kann ich zu 100% dahinter stehen. Und das hat mir immer so ein bisschen in den Jobs davor gefehlt, dass ich gesagt habe, ja, gutes Produkt, aber so 100% dahinter stehen tue ich hinter dem Ganzen.
Ja, voll gut. Und was würdest du sagen, sind jetzt so die letzten Jahre die größten Herausforderungen gewesen mit diesem eigenen Business? So viel
Boah,
du natürlich erzählen darfst, weil ich weiß ja auch von dir, dass es immer sehr schwierig ist, da alles komplett zu erzählen, weil es gibt natürlich auch gewisse Betriebsgeheimnisse. Aber vielleicht
ja.
kannst du uns da trotzdem so ein bisschen reinführen.
Ja, auf jeden Fall. Mir ist es ja auch immer voll wichtig, da auch transparent zu sein. Und klar, man kann nicht immer alles erzählen. Aber ich finde es immer voll wichtig, auch zu zeigen, es sind halt nicht nur die Erfolge, sondern auch ganz, ganz, ganz viel, was dazugehört und was uns dahin geführt hat. So. Und ja, starten wir vielleicht mal so mit den Anfängen. Da war natürlich ganz klar erstmal wirklich so dieses, wo startet man, eine Produktion finden. Das war so die große Herausforderung. Und ich hatte auch ganz oft so eine Produktion, wo ich dachte, oh, es passt super. Und dann haben die irgendwie gesagt, ja, aber Mindestabnahmemengen sind irgendwie 100.000 Riegel, was als Startup natürlich unmöglich ist. So für meine erste Charge wäre das ja gar nicht gegangen. Oder die dann irgendwie einfach das Produkt nicht verstanden haben, meine Mission nicht verstanden haben und ich mich da gar nicht verstanden gefühlt habe. Das heißt, der ganze Prozess hat ewig gedauert und bis auch dieses Produkt, so wie ich es mir vorgestellt habe, wirklich auf dem Markt war, war wirklich nur, also ein ganzes Jahr hat sich das hingezogen. Und mittlerweile haben wir ja eine eigene Manufaktur, in der wir selbst unsere Produkte produzieren und da kommen nochmal ganz andere Probleme auf einen zu. Ja, da muss ich ein bisschen lachen, weil wirklich es ist, ja, ich weiß gar nicht, ob ich weinen oder lachen soll. Es ist ganz, ganz viel, was da auf einen zukommt, womit wir auch nicht gerechnet haben. Es gibt uns natürlich ganz viel Flexibilität und bringt uns auch nochmal auf ein ganz anderes Level, weil wir einfach viel schneller Dinge umsetzen können, weil wir eine ganz andere Qualität gewährleisten können. Aber es bringt natürlich auch ganz viele Herausforderungen mit sich, erstmal diese Produktion aufzubauen. Wir hatten keine Ahnung, wirklich gar keine Ahnung. Also keiner von uns im Team hat jemals eine Produktion aufgebaut, geleitet oder sonst was. Das heißt, das war alles einfach von null. Die richtigen Maschinen finden, Leute finden. Und am Anfang konnten wir natürlich auch nicht einen riesen Kern oder ein riesen Team auf einmal einstellen. Das heißt, wir standen da auch ganz, ganz viel noch drin. Also Claudio und ich. Claudio ist ja mein Freund, mit dem ich das gemeinsam auch mache, Lini Spice, der ist 2021 eben eingestiegen. Und wir standen einfach ganz viel dahinter und waren eben Wochenenden in der Manufaktur gestanden und haben eben verpackt und produziert. Und ja, aktuell ist natürlich auch so ein bisschen Rohstoffengpässe, Rohstoffmängel. Das kriegt man als Konsument immer so ein bisschen ganz, ganz, ganz entfernt mit, wenn dann irgendwas ausverkauft ist und Supermarkt oder wenn die Schokoladenpreise steigen, dann kriegt man es schon mit. Aber jetzt wir auf Rohstoffseite, weil wir ja die Rohstoffe direkt vom Lieferanten beziehen, kriegen das halt direkt mit. Der sagt, den Rohstoff haben wir nicht mehr, der ist erst in 3 bis 4 Monaten lieferbar. Und wenn wir ein Produkt haben, was wir produzieren wollen und der Rohstoff ist 3, 4 bis 4 Monate nicht lieferbar, ist das halt zum Beispiel ganz, ganz schwierig. Und ja, da muss man dann irgendwie flexibel bleiben. Und ja, aktuell ist eben auch so dieser Rohstoff, Kakao-Rohstoffpreise sind total gestiegen. Und ja, das sind so ein paar aktuelle Herausforderungen. Ich überlege gerade, kommt immer mal wieder was dazu, jetzt auch eben in der Manufaktur, dann Dinge wie, dass eben Maschinen Ausfälle sind, dass wir dann irgendwie ja einen Produktionstag zum Beispiel stoppen müssen, weil die Verpackungsmaschine nicht läuft. Jetzt hatten wir auch den Fall, dass eben die Pralinis, die kommen ja, also die werden fertig verpackt. Die sind dann sozusagen in so einem Tray oder in so einer Verpackung und die werden in einen Tray, also in so eine Displaybox gefüllt. Und da sind ja immer 12 Stück drinnen. Und das Verpacken von den Pralinis in diese Box ist halt alles Handarbeit und das dauert Ewigkeiten. Das heißt, wenn wir jetzt so 10.000 bis 15.000 Pralinis am Tag produzieren, müssen die aber auch noch in die Displayboxen gepackt werden. Und das war zum Beispiel auch so eine Herausforderung. Wir haben jetzt tatsächlich eine Behindertenwerkstatt, mit der wir zusammenarbeiten und die verpacken das für uns. Das klappt jetzt auch ganz gut. Aber das war auch lange ein Thema, dass dann irgendwie immer einer von uns dann einspringen musste, mussten verpacken. Es hat alles nach hinten gezogen und einfach super viele Verzögerungen auch ja, zu Verzögerungen geführt.
Ja, also ich denke, das gibt den Hörerinnen und Hörern so einen kleinen Einblick, was da alles passieren kann. Ich glaube, man macht sich wirklich als Konsument meistens keine Gedanken darüber, weil man das, blöd gesagt, heutzutage auch einfach gewöhnt ist. Die Supermarktregale sind voll, es passt alles. Also das hat man ja auch zum Beispiel während Corona gemerkt. Auf einmal gab es kein Klopapier mehr. Das kannte man ja gar nicht sowas. Es ist immer alles vorhanden. Deswegen, ich glaube, solche Probleme, die teilweise Unternehmer so im Hintergrund haben, das kennt man häufig gar nicht. Und was sind denn so die größten Herausforderungen, die du vielleicht jetzt hast als Unternehmerin und gleichzeitig auch als Mama? Also wie vereinbarst du das Ganze und was sind da so deine bisherigen Erfahrungen?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Und das habe ich mir tatsächlich alles auch ein bisschen leichter vorgestellt. Ich dachte so, ja, okay, ich bin dann Mama und ich nehme sie dann immer einfach mit und am Anfang schläft die ja eh nur und so. Und am Anfang schlafen sie auch viel, ja, aber ich habe halt auch nicht bedacht, was für eine Umstellung das eigentlich ist. Also man ist halt einfach nicht mehr alleine. Man hat plötzlich Schlafmangel. Man verändert sich halt auch einfach, weil man ist einfach, ja, man hat einfach plötzlich ein Lebewesen so. Und ja, ich glaube, die größte Herausforderung für mich ist es nach wie vor, beides unter einen Hut zu bekommen, weil Selbstständigkeit ist ein Fulltime-Job und halt ein Kind auch. Und das beides wirklich immer so zu vereinen, ist gar nicht so leicht. Und ich habe zwar, wir sind zwar gut gestrukturiert und wir kriegen das auch gut hin, aber ich habe dann ganz oft einfach trotzdem schlechtes Gewissen, wenn ich dann irgendwie doch länger an der Arbeit bleibe, wenn ich irgendwie wenn ich zu Hause bin, dann noch irgendwas erledigen muss. Und gerade auch mit Instagram ist das ja auch so etwas, was nie aufhört. Also man lässt nicht irgendwie das dann im Büro und dann passiert nichts mehr. Ich bekomme dann manchmal dann einfach trotzdem noch irgendwie wichtige Dinge, die ich irgendwie beantworten muss oder wo nur ich irgendwie helfen kann, wo jemand eine Antwort von mir braucht. Und das sind dann schon so Themen, ja, das ist dann gar nicht so leicht, das immer so unter einen Hut zu bringen. Und ich versuche eigentlich auch immer, wenn ich mit Olivia bin, also einer kleinen Tochter, dass ich dann eben nicht noch arbeite oder irgendwie am Handy hänge. Aber manchmal geht es auch gar nicht anders. Also manchmal muss ich irgendwie zwischendrin was machen. Und ich glaube, das ist so für mich meine größte Challenge. Und da muss ich auch in Zukunft, also das ist so, glaube ich, ein Prozess, der immer weitergeht. Also das ist, glaube ich, Teil der Selbstständigkeit.
Ich denke auch. Aber ich glaube schon alleine das Bewusstsein darüber und wie dir das auch bewusst ist, dass es dir so wichtig ist, Zeit mit ihr zu verbringen und vor allem auch Zeit mit ihr zu verbringen, ohne dass du am Handy oder vorm Laptop bist. Alleine das ist ja schon super wichtig und ich denke, dass du das dann auch den Großteil der Zeit schaffst und dass du da dann ab und zu mal eben ein schlechtes Gewissen hast, weil irgendwelche Notfälle dazwischen kommen, dann denke ich, ist das in Ordnung und im Rahmen. Was ja auch ganz wichtig ist, jetzt neben Business, neben der Zeit mit Familie, mit deiner Tochter, ist ja auch die Zeit für dich selbst, was ja ganz häufig dann untergeht, dass man sich für sich selbst Zeit nimmt. Wobei das ja das Wichtigste eigentlich überhaupt ist, damit du zum einen die Energie hast, für deine Mitarbeiter, für deine Firma da zu sein und natürlich auch, dass du, also der Mama soll es ja auch gut gehen, sonst geht es ja auch der Tochter nicht gut. Wie machst du das? Also wie baust du dir Me-Time ein? Was sind so deine Routinen? Hast du überhaupt welche oder geht das vielleicht unter im Alltag?
Ja, also wie du es gerade schon gesagt hast, so wenn es der Mama nicht gut geht, dann geht es dem Kind auch nicht gut. Und ich bin auch ein absoluter Fan von Routinen, Gewohnheiten und auch von Me-Time einfach. Ich brauchte schon vor Olivia einfach total viel Me-Time. Und erstmal, ja, war die Me-Time dann irgendwie plötzlich bei null. Und ich habe dann schon gemerkt, so, boah, ich bin gar nicht ausgeglichen. Ich brauche das total für mich. Und klar, so die ersten Monate ist es voll schwierig. Weil das Kind einfach so klein ist und mit Stillen und allem. Aber gerade als ich dann älter wurde, habe ich mich, ja, haben wir so ein bisschen wieder so eine Routine aufgebaut. Und da habe ich mich zum Beispiel ganz oft einfach morgens mit Claudio abgewechselt. Also ich habe schon vor Olivia so eine Morgenroutine gehabt. Und ich glaube, deswegen ist es mir auch leichter gefallen, es dann wieder sozusagen zu etablieren. Natürlich ganz anders. Also meine Morgenroutine jetzt schaut ganz anders aus als früher. Aber ich habe immer wieder so, ja, Dinge, die sich wiederholen, wie zum Beispiel, dass ich irgendwie morgens Pilates mache. Also ich mache nicht alles auf einmal, aber so entweder mache ich Pilates oder ich mache meine Dankbarkeitsroutine oder allein irgendwie mal kurz einen Kaffee in Ruhe zu trinken, ist für mich schon so Zeit für mich. Im besten Fall kann ich natürlich alles machen morgens, aber es klappt halt auch nicht immer. Und da auch wirklich so flexibel zu bleiben, das habe ich total gemerkt, dass mir das den Stress rausnimmt. Wenn ich nämlich total so starr eine Routine verfolgen will, dann und es klappt dann nicht, dann bin ich am Ende viel gestresster, als wenn ich sage, okay, ich bin jetzt mit 10 Minuten, also wenn ich 10 Minuten Pilates schaffe, dann ist das schon was. Und ich glaube, das war bei mir auch so voll Learning, dass ich ja, seit ich Mama bin, so nicht mehr diese Erwartungen habe, ich muss jetzt irgendwie das und das machen, ich muss jetzt eine Stunde, sondern einfach diese kleinen Alltagsroutinen und diese paar Minuten, die ich dann habe, oder einfach wirklich mal 20 Minuten Pilates, wäre für mich zum Beispiel früher gar nicht Sport gewesen. Und jetzt geht es mir halt mit 20 Minuten Pilates in der Früh schon super, weil ich was für mich getan habe und ich da einfach nicht mehr mit diesen Erwartungen dran gehe. Aber das trotzdem eben so zur Routine einbauen. Und ich glaube, das hilft auch einfach, dass man dann da dran bleibt und dass man dann einfach diese Me-Time hat. Aber ja, wie gesagt, es schaut auch nicht jeden Tag gleich aus. Also mal kriege ich es dann eben hin, jetzt wo sie älter ist, dass ich dann eben auch mal vor ihr aufstehe. Aber das sah halt früher auch eben nicht immer so aus. Und da mussten wir uns dann irgendwie abwechseln. Oder ja, ich habe dann irgendwie ja mal am Wochenende was gemacht. Deswegen, das kommt dann, glaube ich, auch mit der Zeit wieder so.
Ja, ich denke, insgesamt ist dann halt einfach wichtig, dran zu bleiben und auch nicht diese Einstellung dann zu bekommen, die viele ja auch vielleicht beim Thema Ernährungsumstellung haben. Jetzt hat es 2 Tage nicht geklappt, jetzt kann ich es gleich lassen, jetzt muss ich es auch nicht mehr versuchen, sondern ja, wie du sagst, flexibel bleiben, das ist da ganz wichtig. Und du hast jetzt gerade auch schon angesprochen, 20 Minuten Pilates, das wäre früher für dich niemals Sport gewesen. Und ich weiß ja auch, dass deine Einstellung, dein Verhältnis zu Sport, zu Essen sich auch die letzten Jahre sehr entwickelt hat und wir da sehr ähnlich auch sind und sehr ähnlich denken. Wie war denn früher deine Einstellung zu Essen und zu Sport und wie hat sich das auch verändert mit der Schwangerschaft, also mit deinem eigenen Kind?
Ja, also bei mir war das früher sehr restriktiv. Ich habe ganz viele Lebensmittel, weil ich sie dann nicht vertragen habe. Das hat mir natürlich irgendwie gerade in den Kram gepasst, so meine Glutenunverträglichkeit, aber dann auch viele Dinge, die ich vertragen habe, die ich nicht gegessen habe, weil ja, die so ungesund, sage ich jetzt in Anführungsstrichen, für mich waren. Und oder eben irgendwie zu viele Kalorien. Und ich hatte einfach ein wirklich sehr restriktives Mindset. Und ich habe ganz viel Sport gemacht. Also 6-mal die Woche habe ich High-Intervall-Workouts gemacht und habe mich einfach selber immer total unter Druck gesetzt. Und ich habe auch, was ich ganz oft hatte, ist, ich habe mich überessen. Also ich habe immer so diesen Glaubenssatz gehabt, ich muss meinen Teller aufessen. Und das ist, glaube ich, durch meine Kindheit einfach entstanden, dass meine Eltern mir immer gesagt haben, ja, ich soll aufessen. Und das ist in meinem Kopf so geblieben, dass ich immer meinen Teller aufessen musste. Das heißt, ich habe da auch irgendwie gar kein Gefühl gehabt für, wie viel braucht mein Körper eigentlich, sondern es war einfach so, zu den bestimmten Uhrzeiten wird gefrühstückt, Mittag gegessen, Abend gegessen und dann esse ich meinen Teller auf. Und habe ich aber auch immer wieder Diäten gemacht und hatte dann Heißhungerattacken und dann habe ich irgendwie, keine Ahnung, was gegessen und dachte mir, ah, jetzt ist eh schon zu spät, jetzt kann ich auch noch das essen und das essen und das essen. Und dann wollte ich wieder, dachte ich mir, ab morgen bin ich jetzt noch viel strenger und das hat dann eigentlich dazu geführt, dass ich noch mehr Heißhunger hatte. Also das war so ein Teufelskreis. Und dann kam eben die Schwangerschaft 2021 und da hat sich super viel bei mir im Mindset verändert. Weil erstmal in der Schwangerschaft hat man dann eh keine Kontrolle mehr sozusagen über seinen Körper. Das heißt, man isst eigentlich das, was der Körper verlangt. Und ich habe dann auch ganz anders gegessen. Ich dachte mal früher, okay, ich muss vegan sein, so. Plötzlich wollte mein Körper unbedingt Fleisch haben. Lauter solche Dinge, die man dann nicht mehr so selbst in der Hand hat, weil eben durch die Schwangerschaft die Hormone sich verändern und dann hat sich auch wirklich mein Mindset verändert, weil ich gemerkt habe, so was eigentlich mein Körper da leistet und was er da eigentlich jeden Tag macht. Und das kam so wirklich Schritt für Schritt. Also das war nicht so, dass ich voll die Erleuchtung hatte und am nächsten Tag hatte ich plötzlich ein intuitives Essverhalten, sondern das war wirklich so ein Prozess, der einfach in der Schwangerschaft bei mir gestartet hat.
Ja, voll spannend. Und was würdest du denn für dich jetzt so sagen, was bedeutet denn eigentlich intuitiv?
Intuitiv bedeutet für mich, auf die Signale, also die Bedürfnisse meines Körpers zu hören und wirklich auch zu schauen, was brauche ich. Aber trotzdem bedeutet für mich eine intuitive Ernährung auch vollwertig, ausgewogen, frisch, aber eben trotzdem auch, wenn ich mal Lust habe auf irgendwas, was gar nichts davon ist, das auch mit gutem Gewissen, beziehungsweise mit Genuss einfach zu essen und nicht ein schlechtes Gewissen zu haben und zu denken, oh Gott, jetzt muss ich irgendwie extra Sport machen oder ich bin so blöd, wie konnte ich das essen? So, sondern das auch zu genießen.
Ja, und also ich finde das auch, ich sehe das ja genauso wie du und ich finde aber auch wichtig, weil ich glaube, häufig wird das Thema intuitiv, vor allem intuitive Ernährung, irgendwie auch falsch verstanden oder manche wollen es vielleicht auch falsch verstehen, dass es dann heißt, ja, wenn ich mich intuitiv ernähre, dann esse ich ja nur noch ungesund, also dann esse ich ja nur noch Pizza und Schokolade. Und ich finde, das ist halt eine ganz falsche Herangehensweise, weil das intuitiv ja auch bedeutet, wie du gesagt hast, dass man dem Körper das gibt, was er braucht und was er auch verdient hat. Und das sind Nährstoffe, das sind nicht Pizza und Schokolade, sondern das kann eben ab und zu mal sowas sein, wenn man sagt, das schmeckt mir einfach total gut, das tut mir gut, vor allem auch mental. Also das darf man ja auch immer nicht vergessen, was so das Mindset auch betrifft, auch das Thema Essen in Gesellschaft, dass auch das einen großen Beitrag zu unserer Gesundheit beiträgt. Und ja, das eben intuitiv auch bedeutet, dass man bewusste Entscheidungen trifft für die eigene Gesundheit. Also, dass es nicht einfach darum geht, spontan durch die Straßen zu gehen und sich das zu kaufen, wo man gerade denkt, oh, das riecht jetzt gut hier beim Bäcker. Also, ich glaube, das wird bei vielen Leuten ein bisschen falsch verstanden.
Total. Und ich werde auch immer wieder gefragt, so, ja, aber woher weiß ich denn, dass mein Körper dann was Gesunderes oder was Nährstoffreiches, sag ich mal, möchte und nicht irgendwie jetzt nur Chips und Pommes. Und am Ende des Tages will unser Körper ja Energie haben und gesund sein. Und unser Körper möchte, ja, fit sein. Und deswegen, wie du auch gesagt hast, am Ende wollen wir unserem Körper Nährstoffreiches geben, damit er eben bestmöglich funktioniert. Und das hat mir auch total so geholfen, mal wieder mir klar zu machen, mein Körper möchte gesund und fit sein und dass wir eben durch Ernährung da eben unserem Körper super viel geben können.
Ja. Und wie machst du das mit dem Thema Bewegung? Also, dass du dich intuitiv bewegst, weil da bekomme ich auch häufig mit, dass das für viele ganz schwierig ist, weil sie irgendwie dann doch das Gefühl haben, sie müssen sich an einen gewissen Plan halten. Und da ist es natürlich auch schwierig, so eine gesunde Balance wie in allen Lebensbereichen wieder zu halten, weil einerseits sage ich, so ein Plan, das kann super hilfreich sein, gerade wenn man eine volle Woche hat, einen vollen Terminplan hat, dann muss man sich vielleicht ab und zu die Sporteinheit eintragen, weil sie sonst total untergeht. Und man merkt ja dann auch, wenn man den Sport gemacht hat, dann tut es einem gut. Und gleichzeitig sollte man aber eben auch diese Flexibilität behalten. Das heißt, wenn ich mir jetzt vorgenommen habe, am Donnerstag wollte ich joggen gehen, am Samstag wollte ich ins Fitnessstudio gehen und dann kommt vielleicht irgendwas dazwischen oder ich fühle mich an dem Tag einfach nicht gut und zwinge mich dann hinzugehen, dann arbeite ich ja gegen meine Intuition. Was wären da so deine Tipps oder wie sind auch da deine Erfahrungen, dass man das richtig für sich entscheiden und umsetzen kann?
Ja, ich sehe das auch so wie du. Also ich bin generell, finde ich Trainingspläne auch super, aber wie wir schon gesagt haben, so eine gewisse Flexibilität ist das gleiche mit meiner Morgenroutine, muss immer dabei sein. Und bei mir war das eben auch so, dass ich immer nach Trainingsplänen trainiert habe und ich habe mir immer sonntags so einen Trainingsplan gemacht und habe den dann genau verfolgt. Und ich habe auch schon immer gemerkt, so zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie montags keine Lust auf das High-Intervall-Workout hatte, habe ich es halt trotzdem gemacht. Ich dachte, das steht ja auf meinem Plan, das muss ich jetzt durchziehen. Und das habe ich schon gemerkt, dass das dann eben nach der Schwangerschaft mit einem kleinen Kind auch einfach nicht mehr ging. So, es hat mich wirklich nur frustriert, wenn ich dann irgendwie diese halbe Stunde nicht geschafft habe, weil ich 10-mal unterbrechen musste. Und da war bei mir auch eben so dieser Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss jetzt da wirklich auch den Druck rausnehmen. Ich muss schauen, dass ich etwas mache, was mir komplett Spaß macht. Das ist auch immer so mein Nummer-eins-Tipp, wirklich einen Sport zu machen, der einem Spaß macht. Und ich habe für mich gemerkt, es ist nicht mehr High-Intervall. Also da muss ich mich richtig zu zwingen. Das muss ich dann durchziehen. Und mal habe ich da auch Lust drauf. Aber da muss ich auch Energie haben und da muss ich fit für sein. Und das war in den ersten Wochen mit Baby definitiv nicht der Fall. Und ich habe richtig gemerkt, wie ich mich so nach Sporteinheiten gesehnt habe, die einfach entspannt sind. Und das war hauptsächlich Pilates und Yoga. Und das habe ich dann ganz viel gemacht. Und ich habe auch einfach für mich gemerkt, ich muss mir diesen Druck rausnehmen, dass ich eine bestimmte Anzahl an Minuten oder eine bestimmte Zeit eben an Sport mache, sondern wirklich dieses, wenn ich schon 10 Minuten gemacht habe, habe ich schon was gemacht. Also da ranzugehen, mit alles, was ich tue, ist etwas und nicht, okay, wenn ich jetzt nur 10 Minuten gemacht habe, dann habe ich nichts gemacht und dann habe ich versagt, weil eigentlich hätte ich 30 machen sollen. Das hat mir total geholfen und mittlerweile schaffe ich das auch wieder mehr zu machen, aber gerade am Anfang ging halt immer mal wirklich nur 10, 15 Minuten. Und was ich auch für mich gemerkt habe, was auch total wichtig ist, ist Alltagsbewegung. Das wird super unterschätzt. Dass wir auch einfach, also jetzt bin ich einfach mit Kind total auch aktiv im Alltag. Und obwohl ich eben 6-mal die Woche damals Sport gemacht habe und mich total restriktiv ernährt habe, bin ich jetzt definierter und schlanker als vorher. Einfach weil dieser Stress, dieser ständige Stress nicht mehr da ist, den ich mir gemacht habe. Und weil ich auch einfach im Alltag total aktiv bin.
Ja, also ich kenne das auch, dass ich früher auch dachte, wenn ich nicht eine Stunde joggen war, dann hätte ich es auch gleich lassen können. Also so diese Einstellung, was einfach so ein Quatsch ist. Und ich glaube auch, dass es einfach total wichtig ist, da regelmäßig bewusst in sich reinzuhören, gerade auch bei diesen High-Intensity-Workouts. Natürlich ist es vollkommen okay und vollkommen berechtigt, wenn man sagt, das macht mir total Spaß. Aber wenn man das 5 oder 6 Mal die Woche macht, dann glaube ich, sollte man sich selbst mal die Frage stellen, warum mache ich das denn eigentlich? Weil ich glaube, da steckt dann ganz oft dahinter nicht mehr das macht mir Spaß, sondern da habe ich das Gefühl, ich verbrenne die meisten Kalorien. Und das erzeugt aber so viel Stress im Körper, das kann man einmal oder zweimal die Woche machen, aber letztendlich ist auch beim Sportplan wieder dieser schöne Mix, diese schöne Balance ganz wichtig, dass man Ausdauereinheiten hat, vielleicht eine hochintensive Krafttraining, Pilates, dass man auch je nachdem, wie man sich fühlt, da wirklich versucht, nicht gegen den Körper zu arbeiten, sondern das macht, wo man gerade denkt, das braucht mein Körper jetzt. Und wenn es 3 Tage hintereinander nur ein Spaziergang ist, in Anführungsstrichen nur, ja, also das bitte nicht falsch verstehen, nur ein Spaziergang oder eine sanfte Yoga-Einheit, dann sind es eben 3 Tage, wo der Körper das vielleicht einfach gebraucht hat. Und am 4. Tag merkt man dann aber vielleicht, hey, jetzt konnte ich richtig Energie auftanken, die 3 Tage haben mir richtig gut getan und jetzt habe ich heute Lust, ins Krafttraining zu gehen und habe mega Power. Aber wenn man die ganze Zeit irgendwie so gegen den Körper arbeitet, dann verliert man den Spaß daran, man verliert die Kraft und macht letztendlich nicht mehr das, was man eigentlich damit beabsichtigt hat, dass man sagt, ich mache das für meine Gesundheit, sondern man gerät halt irgendwie in irgendeinen Strudel rein, der letztendlich einfach nicht mehr gesund ist.
Ja, hast du voll schön gesagt. Ich finde auch wirklich so dieses nicht gegen den Körper arbeiten, sondern für den Körper arbeiten. Und was mir auch total geholfen hat, ist mir bewusst zu machen, so da, den Stress, den ich mir früher über mein Essen und den Sport gemacht habe, der ist halt viel ungesünder gewesen
Ja.
als das, was ich eigentlich gemacht habe. Also ich habe eigentlich meinem Körper dadurch, ich dachte, ich lebe total gesund, indem ich so viel Sport mache, aber eigentlich habe ich da voll gegen meinen Körper gearbeitet, weil ich noch viel mehr meinen Körper unter Druck und unter Stress gesetzt habe und mein Cortisolspiegel wahrscheinlich so in der Höhe war, weil ich einfach mich selber so extrem gestresst habe. Und wenn ich dann meine Einheit nicht geschafft habe, habe ich mich dafür selber fertig gemacht und hatte ein schlechtes Gewissen. Und ich glaube, das ist auch so, so wichtig, dass man sich das immer wieder so vor Augen führt, dass man das ja für sich macht und nicht, weil man gegen den Körper arbeitet. Und wie du auch ja gerade gesagt hast, es gibt ja auch Tage, da fühlt man sich irgendwie nicht so fit. Und dass man das auch immer wieder beachtet, und gerade wir Frauen haben einfach verschiedene Zyklusphasen und fühlen uns mal fitter und mal weniger fit. Und dass man da auch wirklich darauf achtet, dass man dem Körper das gibt, was der Körper gerade in der Situation braucht und nicht irgendwie dann noch eher sagt, okay, jetzt muss ich aber durchhalten und jetzt muss ich diszipliniert sein, weil es ist ja oft so, dass man dann eher so, ja, dann ins Extreme verfällt.
Ja, das ist wahrscheinlich auch, aber was vielen dann schwerfällt, zu sagen, habe ich jetzt heute keine Motivation, fehlt mir jetzt heute die Disziplin oder bin ich jetzt wirklich vielleicht gerade in einer Phase, wo ich nicht so viel Energie habe, wo ich mehr Ruhe brauche. Das so zu unterscheiden, ist sicherlich auch nicht einfach, aber das kann man auch lernen und auch da ist es aber wieder ganz wichtig, sich dann eben nicht zu viel Druck zu machen. Also dann macht man lieber mal einen ruhigeren Tag zu viel, als dass man eben wieder da reinfällt in diesen Teufelskreis, dass man gegen den Körper arbeitet. Oder was wären da bei dem Thema noch so deine Tipps?
Ja, ich sehe das auch so. Ich glaube, es ist gerade am Anfang überhaupt nicht leicht. Und deswegen sage ich auch immer wieder, das ist ein Prozess. Also das war bei mir auch ein Prozess und es ist nicht von heute auf morgen gegangen. Und da darf man auch wirklich liebevoll zu sich selbst sein. Auch wenn man das Gefühl hat, irgendwie so, das war jetzt mal wieder so ein Schritt nach hinten, dass man da wirklich liebevoll zu sich selbst ist und immer wieder auch in sich reinhört. Und was mir auch total geholfen hat, ist, mich da nicht zu vergleichen mit anderen. Also nicht zu sagen, oh, aber die macht so und so viel Sport. Ja, aber die Person hat ein ganz anderes Leben. Die Person hat einen ganz anderen Körper. Also da voll bei sich bleiben. Und ich weiß auch, das ist gar nicht leicht. Also überhaupt nicht. Und es hat mir aber extrem geholfen, dass ich da wirklich bei mir bleibe. Und ich habe zum Beispiel auch früher mal gedacht, ich esse viel zu viel als Frau, weil ich gesehen habe, so meine Freundinnen, die haben viel weniger gegessen. Und es hat mir geholfen, da einfach gar nicht zu schauen, okay, wie machen das andere links und rechts so, sondern wie darf ich das für mich machen und was tut meinem Körper am besten. Und ganz oft wissen wir das ja auch irgendwie schon, was das Beste ist, aber wir verdrängen das dann oder denken, ah, aber ich muss das so und so nach dem Plan machen oder die und die hat gesagt, ich soll das so machen. Das höre ich auch ganz oft in Gesprächen raus. Zum Beispiel, wenn ich manchmal dann irgendwie Fragen oder Nachrichten bekomme, ja, eigentlich so tut mir Pilates voll gut, aber ich glaube, damit kann ich keine Muskeln aufbauen. Und dann sage ich auch immer wieder so, hey, schau mal, eigentlich weißt du ja, was dir gut tut. So.
Ja, das ist ganz wichtig. Und ich bekomme das auch ganz häufig mit. Also das ist eine der häufigsten Fragen in meiner Community, dieses Thema Vergleichen mit anderen. So, ja, ich war mit meiner Freundin essen und sie ist eigentlich größer als ich, aber hat weniger gegessen und dann habe ich auch automatisch weniger gegessen. Und es tut mir immer so leid, weil ich muss sagen, glücklicherweise, ich habe das zum Beispiel gar nicht. Also ich habe schon immer eigentlich recht große Mengen gegessen, habe schon immer viel gegessen. In meiner extremen restriktiven Phase war es halt so, dass es einfach Berge von Gemüse mit Protein waren. Das heißt, die Kalorien waren nicht genug für das, was ich verbraucht habe. Aber ich habe eigentlich schon immer große Mengen gegessen. Und ich habe auch noch nie mich da irgendwie verglichen. Also ich bin eher die, die dann fragt, kann ich von dir noch was haben, wenn ich sehe, die Person ist schon satt oder so, wenn ich merke, ich brauche noch was. Aber ich kriege das halt mit, dass das bei ganz vielen Mädels das ist, was du eben auch gesagt hast, dass man sich dann vergleicht mit den anderen und die haben ja weniger jetzt gegessen und die nehmen sich nicht nochmal Nachschlag, dann darf ich mir auch nicht Nachschlag nehmen. Und das finde ich so schade und da muss man wirklich dran arbeiten, finde ich, dass man sich da nicht vergleicht, weil jeder hat andere Bedürfnisse, jeder hat einen anderen Alltag, jeder hat andere Ernährungsgewohnheiten. Vielleicht hat die Person gegenüber auch nicht so ein gutes Essverhalten und man weiß es nur nicht. Also da einfach davon wegkommen, sich auf andere zu fokussieren. Und es ist vollkommen egal, ob die Person größer ist und weniger isst, wenn du merkst, ich brauche das jetzt und ich habe jetzt Hunger und ich möchte das jetzt essen. Also dieses Vergleichen ist schon wirklich ein schwieriges und wichtiges Thema. Und weil du jetzt gesagt hast, dass du eben damit aufgehört hast, dich mit anderen zu vergleichen, gibt es denn trotzdem für dich, und das kommt jetzt eher wieder so auf den Anfang zurück, dieses Thema, gibt es denn für dich gewisse Vorbilder oder Personen, die dich so inspirieren, jetzt auf das Business oder auch das Mama und Unternehmerin sein bezogen? Hast du sowas?
Voll die gute Frage. Und ich muss erst mal kurz überlegen, tatsächlich. Also ich habe schon immer wieder so Vorbilder beziehungsweise Leute, die mich inspirieren. Aber ich würde sagen, dann in ganz unterschiedlichen Bereichen auch. Eine, die mich auch total inspiriert, ist eine Australierin. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die heißt Sarah Stay.
Ja.
Ja, die schaue ich zum Beispiel schon ganz lange und die hat ja auch 2 Kinder und eigenes Business und irgendwie auch intuitive Ernährung und macht Sport und die war immer so oder ist jemand, der mich total inspiriert, da auch ja meinen Alltag und mein Business so zu vereinen. Die finde ich zum Beispiel voll das schöne Vorbild. Also mir hilft es natürlich da auch immer zu schauen, okay, eine Person, die auch Mama ist und die vielleicht auch selbstständig ist, die da aber das irgendwie auch so für sich hinkriegt, dass man sich da irgendwie nicht selbst verliert, weil ich finde, es gibt auch ganz viele, die da einfach so gestresst sind und irgendwie so nicht sich selbst mehr sind. Also die würde mir jetzt spontan, glaube ich, einfallen, wo ich sage, so, das war schon von Anfang an auch so eine Inspiration für mich. Also falls ihr die nicht kennt, müsst ihr mal schauen.
Ja, ich kenne die auf jeden Fall. Ich habe die mal irgendwann bei YouTube entdeckt und fand sie auch total sympathisch. Also habe mir gerne die Videos angeschaut. Jetzt aktuell irgendwie nicht mehr so. Das ist so phasenweise immer. Aber ich kenne sie auf jeden Fall.
Mit dem dritten Kind schwanger, voll verrückt.
Ach, krass.
Ja.
Ja, schön. Du, ich habe jetzt abschließend noch 3 Fragen. Die bekommt jeder Gast bei mir. Frage Nummer 1 ist: Was ist aus deinem Alltag nicht wegzudenken?
Essen. Ein gesundes Frühstück.
Sehr gut.
Ein ausgewogenes Frühstück.
Ja, und hast du da ein Lieblingsfrühstück oder kann das jeden Tag anders ausfallen?
Also ich frühstücke super gerne Müsli, aber ich variiere auch voll gerne mal. Also ich esse auch gerne Pancakes, wenn ich mal mehr Zeit habe, Porridge, Joghurt. Also bin da eigentlich auch sehr flexibel. Aber
Und
gerne immer eher süß.
ist Olivia dann mit dir? Ist sie das Gleiche oder bekommt die was anderes? Oder will die immer das Gleiche wie die Mama haben?
Ja, die isst eigentlich fast immer das Gleiche.
Ja. Was ist eine der für dich bisher wertvollsten Erfahrungen in deinem Leben?
Meinst du eine spezielle Situation?
Ja, ganz wie du magst. Was dir da spontan einfällt bei der Frage?
Ich glaube, die wertvollste Erfahrung ist, glaube ich, Mama zu werden. Weil das einfach total viel verändert hat. Also auch einfach meine Sichtweise auf viele Dinge einfach nochmal komplett verändert hat.
Und letzte Frage, wenn du der ganzen Menschheit einen Ratschlag geben könntest, welcher wäre das?
Trust the timing of your life.
Ah,
Finde
sehr
ich immer
schön.
voll schön, hilft mir immer voll. So, es passiert immer alles aus einem Grund und zum richtigen Zeitpunkt.
Ja, ich glaube, das ist echt eine sehr schöne und eine sehr wichtige Einstellung, weil dann kann man viel besser mit gewissen Dingen umgehen.
Ja, voll. Und auch immer so dieses, es passiert aus einem gewissen Grund. Also manchmal weiß man das nicht direkt, warum. Und dann im
Genau.
irgendwann später weiß man so, ach, es hatte so, also es hat so Sinn gemacht, dass das und das nicht geklappt hat oder dass das und das nicht sein sollte.
Ja, das stimmt. Ja, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Abschließend, liebe Eileen, sag uns doch gerne noch, wo kann man dich finden?
Ihr findet mich auf Instagram unter Eileen Pesarini oder Linis Balz. Ich habe ja eigentlich zwei Accounts, die ich führe. Oder auch auf YouTube. Genau, das sind so die Hauptplattformen, wo ihr mich findet.
Okay, ja, sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für diese Podcast-Episode. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn sie dir gefallen hat, dann teile sie gerne mit Freunden, Bekannten und deiner Familie, die ebenfalls von den Informationen und Tipps profitieren könnten. Über eine Bewertung und einen Kommentar bei Spotify oder Apple Podcasts würde ich mich riesig freuen. Das wäre für meinen Podcast und für mich eine tolle Unterstützung. Ich wünsche dir jetzt noch eine wundervolle Restwoche und wir hören uns wie gewohnt nächsten Montag wieder.